zur Lebenshilfe. Grüß Sie ganz herzlich aus dem Münchner Radio Horeb Studio, Ihre Sabine Böhler. Wir blicken heute in den Irak, das Land der Propheten. Und da sprechen wir ganz besonders über die Situation der Christen, nämlich mit dem Pressesprecher der päpstlichen Hilfsorganisation Kirche in Not, mit André Stiefenhofer. Er ist mein Studiogast und ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Ja, Herr Stiefenhofer, es gibt ja keine genauen Zahlen, aber wir wissen, dass von mehr als 800.000 aus dem Irak beziehungsweise innerhalb des Irak ihre Heimat verlassen haben. Darunter viele Christen, die im Alltag bedroht wurden und auch immer noch werden. Islamistische Angreifer überfallen ihre Wohnungen, bringen sie um. Kirchen und Gemeindezentren sind häufig Ziel von Bomben und Angriffe. Und denken wir auch an die neuesten Angriffe, die auch immer wieder durch die Medien gehen. Sie haben den Irak bereist im letzten Jahr. Und natürlich interessiert uns jetzt heute in der Sendung, wie Ihre Eindrücke der Reise waren und was sich auch seitdem verändert hat, weil es hat sich einiges getan im Irak. Aber vor allen Dingen, wenn wir heute über den Irak sprechen, gilt den Christen dort unsere Solidarität und auch die Solidarität besonders des Hilfswerkes Kirche in Not. Sagen Sie ein paar Worte zur Kirche in Not.
Also Kirche in Not ist ein Hilfswerk, das weltweit hilft, hauptsächlich pastoral. Also wir sind ein Hilfswerk für die Seelsorge. Wir sind eine päpstliche Stiftung, das heißt, wir sind mit dem Vatikan sehr stark verbunden. Wir haben in vielen Ländern Büros, die Spenden sammeln, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Für Deutschland sitzt dieses Büro bei uns in München. Und unsere internationale Zentrale in Königstein im Taunus, auch in Deutschland, die verteilt das Hilfsgeld dann jedes Jahr in die Länder, die es nötig haben. Und der Irak, der ist seit vielen Jahren ein Prioritätsland für Kirche in Not.
Und ein Land, das Sie bereist haben im letzten Jahr, im Mai. Die Bilder sind Ihnen sicherlich noch präsent. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sind auch als ein anderer Mensch zurückgekommen, ein Stück weit, weil Sie einfach die Bilder so bewegt haben. Lassen Sie uns daran teilhaben.
Ja, also ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der auch mal eine Fernreise gemacht hat, dass einen natürlich jedes Land, das man besucht, zunächst einmal bewegt. Weil wenn man die Fernsehbilder sieht, dann ist das so ein bisschen wie so ein Hollywood-Film. Das ist irgendwo ganz weit weg. Und wenn man dann dort vor Ort ist, dann merkt man, das ist das tägliche Leben der Menschen. Diese Menschen haben ein Leben genauso wie wir. Die haben die gleichen Nöte, die gleichen Sorgen. Die Umstände sind natürlich etwas anders. Gerade im Irak gibt es eine viel schlechtere Infrastruktur natürlich als in Deutschland. Die Leute haben teilweise ganz andere Probleme, vor allem das, dass der Strom andauernd ausfällt. Also auch so ganz normale Alltagsprobleme. Was mich aber besonders verändert hat, war die Art und Weise, wie die Menschen dort ihren Glauben leben. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wir waren eigentlich jeden Tag in der Messe, in der Heiligen Messe, in einer Kirche. Und egal, ob die um 6 Uhr früh war oder um 5 Uhr früh, kam auch mal vor, die Leute sind gekommen, auch schon vorher zum Rosenkranz beten, haben jeden Tag über eine Stunde in der Kirche gestanden und nicht nur einige alte Leute, sondern wirklich alle. Bevor sie zur Arbeit gegangen sind, sind sie erstmal in die Messe gegangen. Und es ist auch so, wenn man lange durch verschiedene Kirchen reist, also als Hilfswerk muss man ja von Pfarrei zu Pfarrei reisen, zeigt einem dann der eine Pfarrer seine Kirche, der nächste dann wieder seine, dann kommt einem das irgendwann mal so vor, ja, das sind ja sowas, auch so eine Art Vereinsheime oder so, sowas, was man in Deutschland immer mit institutionalisierter Kirche beschreiben würde. Also das sind ja einfach nur Gebäude, wo sich so ein Verein versammelt. Aber immer in der Heiligen Messe, immer wenn man da morgens in die Heilige Messe geht, merkt man, dass da doch was anderes dahinter steckt. Da merkt man einfach, da ist ein gewisser Geist in der Luft. Und von diesem Geist werden die irakischen Kirchen, Christen auch sehr getragen in der Zeit, in der sie eben so diskriminiert und teilweise auch verfolgt sind.
Haben Sie mir das nächste Stichwort nämlich auch mitgegeben, Herr Stiefenhofer, nämlich es sind etwa 800.000 Christen, die seit 2002 ihre Heimat verlassen haben bzw. vertrieben wurden. Und wenn man von anderen Hilfsorganisationen hört, man, dass sie von einer systemischen Verfolgung sprechen. Haben Sie das gespürt? Liegt da was in der Luft, auch wenn man in den Kirchen verweilt?
Ja, also die Kirchen, die wir besucht haben, die liegen alle im Nordirak. Das heißt, das sind alles als Flüchtlingskirchen. Vielleicht dazu nur ein paar Worte. Also der Norden des Irak, das ist Kurdengebiet, das ist teilweise autonom von der Zentralregierung in Bagdad. Dort hat die kurdische Miliz das Sagen. Und den Kurden ist sehr daran gelegen, dass sie einen internationalen Ruf sich aufbauen, eben hauptsächlich um Wirtschaftsunternehmen anzuziehen, die im Irak Handel treiben wollen. Und darum achten die Kurden sehr darauf, dass auf ihrem Gebiet keine Terroranschläge geschehen. Das heißt, die Miliz greift da sehr, sehr hart durch, was zur Folge hat, dass die Christen im Norden des Iraks, den wir bereist haben, relativ in Frieden leben können. Dort ist es ihnen möglich, in die Kirche zu gehen, gefahrlos auch teilweise auf die Straße zu gehen, je nach Region. Vielleicht ein paar Worte zur Christenverfolgung im Irak. Es ist sehr schwierig, im Orient genaue Zahlen zu bekommen. Also wir haben die Zahl, dass zu Zeiten Saddam Husseins etwa 1,2 Millionen Christen im Irak gelebt haben. Heute gehen die Zahlen von 400.000 bis 200.000 Christen, die noch im Irak leben. So wie wir das mitbekommen haben, gibt es immer noch Menschen, die aus dem Irak fliehen. Das heißt, diese Zahl verringert sich immer weiter. Im Kurdistan ist das Hauptproblem für die Christen die schlechte Arbeitssituation. Man bekommt keine Arbeit, wenn man nicht Kurdisch spricht. Und das ist für die meisten Christen, obwohl sie sehr gut ausgebildet sind, noch ein Problem. Denn unter Saddam Hussein war Kurdisch ganz einfach verboten. Das heißt, sie durften es nicht lernen, obwohl sie ansonsten viele Sprachen gut sprechen. Also das ist das Problem der Christen in Kurdistan. Wir als westliches Hilfswerk, wir konnten bei dieser Reise nur in dieses Kurdistan hinein, weil wir für den Rest kein Visum bekommen haben. Daran sehen Sie schon, dass das Land geteilt ist im Grunde. Also es gibt eine Grenze zwischen dem kurdischen Gebiet des Irak und des arabischen Gebiets im Irak. Und die Vorkommnisse, die Sie geschildert haben, also dass Islamisten in die Häuser eindringen, dass Christen entführt werden, auch auf der Straße, dass Straßensperren von allen möglichen Banden errichtet werden. Das kommt heutzutage noch hauptsächlich im arabischen Teil des Iraks vor. Systemische Christenverfolgung ist auch ein bisschen problematisch. Also wenn man an Christenverfolgung denkt, dann denkt man ja immer so an das alte Rom, so dass der Kaiser wirft die Christen ins Kolosseum und dort werden sie dann von den Löwen zerfleischt. Das heißt, der Staat übt eine Repression gegen die Christen aus. Es gibt im Irak keine staatliche Christenverfolgung. Im Gegenteil, der Präsident Talabani ist ein Kurde und in seiner Heimat setzt er sich sehr stark dafür ein, dass die Christen dort leben können. Er garantiert für ihre Sicherheit sozusagen. Außerdem hat die demokratisch gewählte Regierung auch Stellen eingerichtet, die für Minderheiten zuständig sind. Und der Vorsitzende dieser Stelle ist zum Beispiel ein Christ und kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Flüchtlinge im Norden eigene Dörfer zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja. Und davon konnten Sie sich auch bei Ihrer Reise letztes Jahr im Mai überzeugen.
Genau, also wir haben einige dieser Dörfer besucht. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen was mehr zur Christenverfolgung sagen, weil die gibt es natürlich schon. Also ich wollte das nur ein bisschen eingrenzen, dass es jetzt nicht der Staat ist, der Jagd auf die Christen macht. So viel wir mitbekommen haben, sind es hauptsächlich verschiedenste Gruppen, die einfach das Sicherheitsvakuum ausnutzen. Nach dem Fall Saddam Husseins haben die Amerikaner es erstmal verabsäumt, wirklich für Sicherheit zu sorgen. Ganz einfach, weil sie nur auf militärische Macht gesetzt haben. Der Irak ist allerdings ein Vielvölkerstaat, ein Staat, in dem viele Religionen nebeneinander leben. Und diese Menschen kann man nicht einfach mit Gewalt im Zaum halten. Man braucht da Versöhnung. Und es gibt einfach sehr viele Gruppen, auch viele Stämme, ganz kleinteilige Strukturen, die alle irgendwie gegeneinander kämpfen. Am Anfang gab es ganz viele Straßensperren, wo man überhaupt nicht wusste, wer errichtet diese Straßensperren überhaupt. Ist es der lokale Stammesfürst? Ist es irgendeine politische Partei oder sind es Kriminelle? Und wir haben von den Christen im Norden ganz oft gehört, dass es in den arabischen Teilen oft vorkommt, dass es ganz einfach kriminelle Banden sind, teilweise auch mit terroristischem Hintergrund. Al-Qaida ist da sehr aktiv, die Christen entführen, Lösegeld verlangen, damit sozusagen auch ihren terroristischen Feldzug betreiben, finanzieren und die Christen danach aber trotzdem umbringen. Diese Art von Christenverfolgung, die von verschiedensten Terrororganisationen betrieben wird, die kommt schon vor. Und auch im kurdischen Gebiet gibt es jetzt natürlich keine körperliche Gewaltverfolgung, aber wir haben unter der Hand schon mitbekommen, dass auch dort nicht alles eitel Sonnenschein ist. Und wenn man sich die Entwicklung, seitdem ich im Irak war, anschaut, dann sieht man das auch. Vergangenen Herbst gab es mehrere Übergriffe auch im Kurdengebiet, in Saku zum Beispiel, an der Grenze zur Türkei, wo Islamisten, also wenn ich Islamisten sage, dann sind das meistens große Mobs, die sich zusammenrotten, meistens durch einzelne Hassprediger angestachelt. Und diese Mobs sind durch Sakko gezogen und haben einfach sämtliche christliche Geschäfte angezündet. Also Schnapsläden sind das hauptsächlich, weil die Christen eben Alkohol verkaufen können. Friseurläden aber auch, die auch als etwas zu westlich und zu modern gelten. Also diese Übergriffe haben nun auch in Kurdistan begonnen und so labil wie die ganze Situation dort vor Ort ist, mit den ganzen Entwicklungen in Syrien und auch jetzt gegenüber dem Iran, sind die Christen natürlich ängstlich, was in Zukunft passieren wird.
Das sagt André Stiefenhofer. Er ist heute unser Gast und Pressesprecher von Kirche in Not, dem päpstlichen Hilfswerk, das sich weltweit für unsere Mitchristen und für unsere Mitmenschen einsetzt. Herr Stiefenhofer, nun, wenn ich das so höre, könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen dann doch in Angst und Schrecken leben. Und der Ausgangspunkt eben war ja, dass Sie gesagt haben, dass Sie auch Kirchen besucht haben im Irak. Nochmal so die Frage, wie ist die Stimmung dort? Was können wir auch vielleicht mitnehmen und lernen von unseren Mitchristen dann im Irak?
Ich habe in Erbil mit einem Priesterseminaristen gesprochen, der deutscher Staatsbürger ist und auch lange Zeit in Deutschland gelebt hat, jetzt wieder zurück in den Irak gekehrt ist.
Das ist Thomas Thoma, ne?
Thomas Thoma, genau. Ja. Und ich habe ihn genau das auch gefragt. Also wie ist denn die Stimmung unter ihren Kollegen, unter ihren Mitseminaristen und auch unter den Gläubigen? Und er hat mir gesagt, es ist sehr überraschend, wie viele Priesterberufungen es jetzt im Irak gibt. Die Situation der Kirche war anfangs sehr prekär, als dieses ganze Sache mit dem Terror angefangen hat. Es haben auch viele Priester das Land verlassen, hauptsächlich jene Priester, die verheiratet waren. In der orientalischen Kirche ist das ja möglich. Da hat man auch wieder gesehen, was für einen Wert der Zölibat hat in der Kirche, weil die Priester, die den Zölibat haben, die hat nichts gehalten. Die haben gesagt, ja gut, ich habe keine Familie, auf die ich aufpassen muss. Darum ist es ganz gut, ich kann hier bleiben. Und jetzt in dieser prekären Situation, also vielleicht die Situation in Mosul, das ist eine Stadt im Norden des arabischen Irak, ganz an der Grenze zum Kurdengebiet. Das ist eigentlich eine Hochburg des Terrors. Unter der Hand hört man, die ganze Stadtregierung besteht eigentlich aus Terroristen oder aus terroristischen Islamisten. Die Stadt ist unter Kontrolle von Kriminellen, abgesehen von den Checkpoints, die noch von der offiziellen Armee kontrolliert werden. Und es wird dort immer noch regelrecht Jagd auf Christen gemacht. Die Hälfte der Stadt darf von Christen überhaupt nicht mehr betreten werden. Es ist viel zu gefährlich. Der Erzbischof von Mosul, der bewegt sich immer inkognito, immer in Jeans und Hemd in einem ganz abgerissenen alten BMW durch die Stadt. Und trotzdem hat Mosul, diese Stadt, die höchsten Priesterberufungen in ganz Irak. Es sind 16 junge Menschen, die Priester werden wollen, obwohl sie aus Mosul stammen.
Das ist ja überwältigend. Wie erklären Sie sich das? Also da haben Sie sich doch auf Ihrer Reise letztes Jahr im Mai in den Irak sicherlich auch Gedanken drüber gemacht.
Ich habe mir nicht nur Gedanken drüber gemacht, ich habe die Leute auch gefragt. Also ich habe den Regens des Priesterseminars gefragt, sagen Sie mal, wie geht das denn? Das ist doch nach menschlichen Maßstäben völlig unvorstellbar, wie ein junger Mann sozusagen sein eigenes Todesurteil unterschreibt, weil wenn er irgendwo auf der Straße als Priester erkannt wird und die Priester im Irak übrigens, sie sehen nirgendwo einen Priester ohne römischen Kragen, ohne Kreuz umhängen. Also die laufen nicht inkognito durch die Straßen, wenn sie nicht jetzt gerade durch ein Scharfschützengebiet fahren. Also man wird als Priester erkannt, die Islamisten wissen, wer ich bin. Und ja, die Antwort, die er mir gegeben hat, ist, dass er mir eigentlich auch keine Antwort geben kann. Also nach allen Begriffen dieser Welt ist das unmöglich. Aber er hat dann doch einen sehr interessanten Satz gesagt, vielleicht bringt diese Zeit das Beste in den Menschen zum Vorschein. Und das sieht man nicht nur an den Priestern, an den jungen Priesterseminaristen, die ich da getroffen habe, ich kann da noch einige Beispiele erzählen, sondern auch an den einfachen Gläubigen. Also gerade in Mosul, es gibt kaum eine Familie, die nicht viele Angehörige verloren hätten durch Entführung, durch Ermordung. Viele sind geflohen, die meisten, die noch geblieben sind, sind teilweise alte Mütterchen, die nicht mehr groß reisen wollen. Die haben wenn man mit ihnen spricht, ein sehr hartes Gesicht, aber sind nicht verbittert, sondern sie sagen, ich habe die Kirche und das ist alles, für das ich noch lebe. Ich lebe für mein Heiland, ich bete für mein Land. Und das ist eine wirkliche Märtyrerkirche, wie man sie vielleicht auch so aus den kommunistischen Zeiten noch in Erinnerung hat, die in den Katakomben ausharrt, dass es wieder besser wird und die für ihr Land betet. Und vielleicht sind es auch diese ganzen alten Mütterchen in den Kirchen, die diese neuen Priester herbeigebetet haben. Ich kann vielleicht noch ein Beispiel von einem Priester erzählen, der mich besonders beeindruckt hat. Das ist ein Priester nicht aus Mosul, sondern aus Bagdad, also ein Priesteramtsanwärter. In Bagdad gab es ja und gibt es weiterhin viele Bombenanschläge. Und im Herbst 2010 gab es einen besonders schlimmen Bombenanschlag in einer christlichen Kirche. Damals sind zwei Priester umgekommen und mit ihnen ihre komplette Gemeinde, kann man sagen. Also 50, 60 Gemeindemitglieder sind bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Und genau aus dieser Pfarrei stammt dieser junge Priester. Hans ist sein Name. Ich habe ihn kennengelernt, Priesteramtsanwärter, Entschuldigung. Noch ist er kein Priester. Hans ist sein Name. Ich habe ihn kennengelernt in Erbil im Priesterseminar. Und er hat mir erzählt, diese beiden ermordeten Priester, die haben ihn begleitet, seit er ein kleines Kind war. Die haben ihm seine Kommunion gegeben, die haben ihn gefirmt. Und sie sind mit auch der Grund, warum er Priester werden will. Und er sagt also, diese zwei sind jetzt nicht mehr da, aber ich habe kein Problem damit, ihren Platz einzunehmen. Ich werde auf jeden Fall, wenn mein Bischof mich bittet, diese Pfarrei übernehmen, auch wenn sie mitten in einem sehr gefährlichen Gebiet liegt. Das heißt also, so ein Löwenherz, so einen Mut findet man da bei diesen jungen Priesterseminaristen. Aber das sind nicht auch, also, aber man stellt sich jetzt vielleicht vor, das sind so kleine Hitzköpfe oder so, die einfach was erleben wollen oder Abenteuer. Nein, überhaupt nicht. Das sind theologisch ganz tief gebildete Menschen. Er hat mir zum Beispiel erzählt, ja, sein Vater schon war immer sehr an Theologie interessiert. Und Hans ist ja ein sehr ungewöhnlicher Name für einen Iraker, aber er hat ihn nach Hans Urs von Balthasar benannt. Das heißt also, auch hier schon wurde ihm die Theologie sozusagen in die Wiege gelegt.
Bemerkenswert finde ich, Herr Stiefenhofer, wenn wir in den Irak schauen, dass doch die Zahl der Christen sich enorm dezimiert hat. Also 2/3 aller Christen sind abgewandert, leben im Ausland sozusagen. Ja. Was wissen Sie über die Beziehungen? Können die gepflegt werden? Weil es wurden ja auch Familien und Familienclans auseinandergerissen.
Also die Beziehungen, die werden schon gepflegt. Ich habe auch mit vielen Flüchtlingen in Deutschland und in Jordanien gesprochen. Internet gibt es natürlich auch im Irak und man versucht auf diese Weise in Kontakt zu bleiben. Es ist allerdings so, dass im Gegensatz zu den muslimischen Flüchtlingen, die es auch sehr viele gab, in Zeiten des Bürgerkrieges, die Christen eigentlich keine Perspektive haben, jemals in ihr Land zurückzukehren. Das liegt vor allem daran, dass momentan die Sicherheitslage noch zu schlecht ist, aber auch, dass natürlich auch von diesen islamistischen Gruppen gezielt Jagd auf die Christen gemacht wurde und ganze Viertel ausradiert sind. Und in diesen Vierteln leben jetzt natürlich Muslime, die diese Häuser gekauft haben. Es gab einfach große Wirren und in diese Wirren können die Christen nicht mehr zurückkehren. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Kirche in Not sich auch sehr stark dafür einsetzt, dass besonders die christlichen Flüchtlinge aufgenommen werden und geschützt werden, auch von den westlichen Staaten. Es gab da ja schon mal einen Vorschlag von Herrn Schäuble, dass man Kontingentflüchtlinge aufnehmen soll in Deutschland. Bis jetzt sind 2500 aufgenommen worden. Das ist natürlich eine sehr geringe Zahl. Und dann gab es einen neuen Vorstoß, der hieß, ja, wir sollten doch mehr christliche Flüchtlinge aufnehmen. Aber da kam aus anderen Parteien sofort der Gegenstoß, wieso denn nur die Christen? Die Muslime sind doch auch verfolgt. Ja, liebe Leute, die Muslime sind zwar auch verfolgt, nur die Muslime, die in Jordanien oder bis vor kurzem auch in Syrien ausgeharrt haben, die haben durchaus die Möglichkeit, wieder zurück in den Irak zu kommen, denn der Irak ist und bleibt ein muslimisches Land. Die Christen haben aber keine Chance, dorthin zurückzukehren und auch andere Minderheiten werden es sehr, sehr schwer haben, wieder im Irak Fuß zu fassen. Und da kann ich auch an die anderen Parteien appellieren, diesen Schutz nicht zu weit auszuweiten, denn es geht hier immerhin um einen Minderheitenschutz.
Und es wurden ja schon mehrere Flüchtlingswellen im Irak beobachtet.
Ja, also im Grunde kann man nach jedem Bombenanschlag, jedem größeren Attentat sagen, dass wieder sich einige christliche Familien entschließen, dem Irak den Rücken zu kehren. Das merken wir ganz besonders, wenn es in Bagdad mal wieder losgeht, wenn dort wieder eine Bombe in einem christlichen Viertel explodiert oder wie es vor kurzem auch vorgekommen ist, wenn ein Killerkommando von Terroristen durch christliche Wohnungen sich bewegt und eine Familie nach der anderen ermordet, dann überlegen sich natürlich auch die restlichen Gemeindemitglieder, ob sie bleiben oder fliehen sollen. Allerdings die Bischöfe des Irak, und da haben sie auch nicht Unrecht, sagen, Leute, bitte bleibt, wenn es irgendwie möglich ist, denn es ist sehr wichtig, dass wir Christen in diesem Land bleiben. Es wäre sehr schade, wenn der Irak seine christliche Tradition verliert, der ja über Jahrhunderte lang einigermaßen friedlich mit den Muslimen zusammengelebt hat. Die christliche Tradition, das christliche Erbe im Irak geht ja zurück bis auf den heiligen Apostel Thomas, der dort erstmal evangelisiert hat. Das heißt, das Christentum im Irak ist viel älter als der Islam. Und manche Bischöfe haben uns auch gesagt, wenn wir hier weg sind, dann gibt es nur noch mehr Terror und noch mehr Krieg. Denn die Christen, und das habe ich auch beobachtet, spielen eine sehr starke vermittelnde Rolle. Die Sunniten misstrauen den Schiiten, die Araber misstrauen den Kurden. Nur den Christen, denen vertrauen eigentlich alle, soweit sie. Manche hassen sie vielleicht, weil sie nicht genau genug kennen. Aber dass ein Christ ein Lügner ist, das glaubt eigentlich keiner. Und darum sind die Bischöfe auch sehr stark in diesen Friedensprozess involviert. Und es wäre sehr schade, wenn sie aus diesem Friedensprozess verschwinden würden. Und wir sehen auch wirklich, überall da, wo die Christen aus den Städten verschwinden, nimmt die Gewalt unter den muslimischen Konfessionen sehr stark zu. Das heißt, wenn die Islamisten keine Ungläubigen mehr haben, die sie bekämpfen können, dann wenden sie sich den Ungläubigen in Anführungszeichen in ihrer eigenen Religion zu.
Auf Ihrer Reise letztes Jahr im Mai in den Irak, da ist eine Kleinschrift entstanden, die bei Ihnen bei Kirche in Not angefordert werden kann. Und alles, was wir jetzt besprechen, kann dort auch nochmal nachgelesen werden. Und Sie haben unter anderem auch ein Interview führen können mit Weihbischof Sulaiman Wadouni.
Ja, er ist Weihbischof von Bagdad. Und er hat in seinem Interview sehr betont, dass er vom Westen wirkliche Hilfe erwartet. Ich meine, der Westen hat den Irak sozusagen von Saddam Hussein befreit, in Anführungszeichen. Aber der Weihbischof war sehr skeptisch, inwieweit das wirklich eine Befreiungsaktion für das irakische Volk war und nicht einfach nur eine wirtschaftspolitische Maßnahme, damit der Westen an billiges Öl kommt. So hat er es ausgedrückt. Er sagt, der Westen müsste den Irak viel mehr fördern, anstatt zu sanktionieren. Und er sagt, wenn ein anderer Diktator irgendwo auf der Welt sein Volk abschlachtet, dann interessiert das den Westen weniger, als wenn ein Diktator seine Ölquellen gefährdet. Also hier muss man auch sagen, er hat uns da ein bisschen an unsere Achillesferse getroffen, nämlich den Gründen, warum wir helfen. Das sehen wir jetzt unter anderem auch in Syrien. Warum haben wir in Libyen eingegriffen und in Syrien greifen wir nicht ein? Natürlich hat das politische Gründe, hat das wirtschaftliche Gründe, hat das Bündnisgründe, aber wir sollten doch vielleicht nicht so tun als Westen, dass wir sagen, wir sind die ethisch höherstehenden, die moralisch höherstehenden und wir haben jetzt den Irak befreit und alles, was jetzt danach im Irak passiert, ist das Problem der Iraker und liegt daran, dass die einfach nicht in Frieden miteinander leben können. Ich kann ein paar Beispiele erzählen, was zum Beispiel schiefgelaufen ist. Also es war zum Beispiel ein großer Fehler der Amerikaner, dass sie sofort, nachdem sie einmarschiert sind und Saddam Hussein entfernt haben, den Import völlig freigegeben haben. Vorher gab es ja Sanktionen, gab es ja Embargos. Und die Amerikaner haben sofort das Land mit Elektrogeräten überschwemmt. Fast jeder irakische Haushalt hat heutzutage einen Plasmafernseher. Was die Amerikaner allerdings nicht bedacht haben, ist, dass das irakische Stromnetz dafür überhaupt nicht ausgelegt ist. Das heißt, sie haben in Großstädten heutzutage etwa 6 Stunden am Tag Strom, in Dörfern vielleicht 1 bis 2 Stunden. Und das liegt nur daran, dass zu viele Elektrogeräte eingeführt wurden, die einfach das Stromnetz überlastet haben. Das ist mal ein relativ harmloses Beispiel dafür, wie da Missmanagement geschehen ist. Und natürlich ist es auch eine falsche politische Vorstellung, wenn man denkt, dass man in so einem vielfältigen Land wie dem Irak eine Demokratie wie in den USA oder wie in Deutschland einführen könnte. Warum ist das eine Illusion? Ganz einfach, weil unsere Demokratiesysteme auf einem sogenannten homogenen Volk aufbauen. Wir Deutsche, wir teilen alle einen gewissen Grundkonsens. Wir haben alle eine gewisse Art zu leben und da schließe ich jetzt nicht nur uns Deutsche, sondern auch die eingewanderten Mitbürger natürlich mit ein, die sich integriert haben. Wir Deutsche sagen einfach, nein, wir bringen einander nicht um. Wir haben diesen Grundkonsens der Menschenwürde. In den USA ist das ähnlich. Im Irak ist dieser Grundkonsens auf diese Weise noch nicht so vorhanden. Das liegt daran, dass das Land ein sehr stammesgeprägtes Land ist. Man ist zunächst mal seiner Familie und seinem Stamm verantwortlich. Und was die da oben in Bagdad machen, das geht mich dann erst in fünfter Instanz irgendwas an. Und in diesem Klima zu versuchen, eine parlamentarische Demokratie einzurichten, das ist ein riesiger Fleckenteppich. Und das hat sich dann auch herausgestellt, dass es sehr schwierig war, zunächst mal Parteien zu gründen, dass die heutigen Parteien eigentlich nur ein zusammengewürfeltes Bündnis von teilweise sich verfeindeten Gruppen sind, die darum sehr schwer haben, einen Konsens zu finden und dementsprechend sich auch gegenseitig dann teilweise auch noch auf der Straße bekämpfen. Wir haben von einem irakischen Christen gehört. Ob das jetzt ein Gerücht ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es zeigt zumindest sehr gut die politische Stimmung im Land, dass zum Beispiel bei dem Streit um den Ministerpräsidentenposten, der nach der letzten Wahl entstanden ist, zwischen al-Maliki und Alawi, dass die Anhänger beider Parteiführer dem jeweils anderen Parteiführer Straßensperren auf seinem Dienstweg errichtet haben, wenn er jeden Morgen ins Büro wollte. Das heißt, jeder musste erstmal riesige Umwege fahren, um in sein Büro zu kommen, weil die verfeindete Partei einfach mal Straßensperren errichtet hat. Man stelle sich das in Deutschland vor, wenn Frau Merkel jetzt plötzlich Straßensperren errichten lässt, damit Herr Westerwelle nicht mehr ins Außenministerium kann. Völlig undenkbar. Im Irak ein Alltag.
Dankeschön bis hierher. André Stiefenhofer ist unser Gast von Kirche in Not, ein weltweites Hilfswerk päpstlichen Rechtes. André Stiefenhofer war mit einer Delegation von Kirche in Not im Irak. Er hat den Irak bereist. Er konnte viele Gespräche führen mit Priesteramtskandidaten, mit Priestern, mit Ordensleuten und auch mit Bischöfen. Er erzählt uns von seinen Eindrücken und gleich reden wir weiter. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler. Heute unser Thema der Irak, die Christenverfolgung im Land der Propheten. Ja, liebe Zuhörer, der Irak, der hat eine uralte christliche Tradition, die noch auf den heiligen Thomas zurückzuführen ist. Doch heutzutage befinden sich die Christen im Land zwischen Euphrat und Tigris in arger Bedrängnis. Denn durch den Sturz Saddam Husseins im Jahre 2003 war das und im darauffolgenden Bürgerkrieg zwischen Schiiten und Sunniten sowie Arabern und Kurden sind sie zwischen allen Fronten geraten, unsere Mitchristen. Von den einst 1,2 Millionen irakischen Christen leben heute nur noch etwa 300.000 im Land und die Flüchtlingsströme, die reißen nicht ab. Alle anderen sind ins Ausland geflohen, viele wurden ermordet, viele Familien wurden auseinandergerissen. Im letzten Jahr, im Mai, reiste eine Delegation der weltweiten katholischen Hilfswerkskirche in Not in den Nordirak, um sich über die aktuelle Lage unserer Mitchristen im Irak zu informieren. Und einer dieser Reisenden ist heute unser Gast, der Pressesprecher von Kirche in Not, André Stiefenhofer. Herr Stiefenhofer, wir haben jetzt schon einiges von Ihnen gehört, besonders auch, wie es den Christen im nördlichen Teil des Irakes geht. Und dennoch müssen wir uns als Christen immer wieder auch fragen, ja, wie geht es gerade den Kindern? Können sie zur Schule gehen? Sind Nahrungsmittel da? Was auch immer.
Ja, also die Christen im Nordirak, die haben sich, das sind hauptsächlich Flüchtlinge, die aus Bagdad, aus Mosul, aus den ganzen Brennpunkten des Südiraks zurückgekehrt sind, teilweise auch in ihre alten Dörfer. Vielleicht zum Norden des Iraks ganz kurz mal eine geschichtliche Einordnung. Es gab noch bis in die 60er Jahre viele Dörfer in Kurdistan, die rein von Christen bewohnt wurden. Als Saddam Hussein allerdings Ende der 60er Jahre einen großen angelegten Feldzug gegen die Kurden gestartet hat, hat er den Christen sozusagen befohlen, kommt nach Bagdad, verlasst eure Dörfer, sozusagen damit er dort freies Feld hat für seine Panzer. Und diese Christen, die damals in den 60er Jahren nach Bagdad und in andere Großstädte geflohen sind, die sind jetzt wieder in den Norden vertrieben worden. Nur was ist der Unterschied? Heutzutage ist so ein Dorf mitten im Grünen kein guter Lebensort für die Christen mehr. Warum? In den 60er Jahren haben die Felder um dieses Dorf noch ungefähr 400 Familien ernährt. Heutzutage mit all den landwirtschaftlichen Gerätschaften und so weiter gibt es gerade noch mal Arbeit für 4 Familien. Trotzdem sitzen in solchen Dörfern teilweise 400 Familien. Andere Dörfer, die nicht mal eine christliche Geschichte haben, also wo Christen noch nie gelebt haben, die wurden von der Zentralregierung in Bagdad einfach irgendwo ins Grüne, ins Nirgendwo gesetzt. Ja, und dort leben die Christen jetzt irgendwie. Sie haben oftmals nur wenig Infrastruktur, normale Straßen. Nicht alle haben ein Auto. Es gibt keine Busverbindungen. Und natürlich hat nicht jedes Dorf eine Schule. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig für die Menschen, ihre Kinder zur Schule zu schicken, Arbeit zu finden. Zum einen einfach nur deshalb, weil sie weit ab vom Schuss sind. Zum anderen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, weil sie teilweise kein Kurdisch sprechen. Also die wirtschaftliche Aussicht für die Menschen dort ist nicht sehr rosig. Hier kommt auch noch ein anderes Phänomen mit hinein. Man fragt sich schon von außen, wenn man in diese Dörfer kommt und diese Geschichten hört, von wegen, wir haben keine wirtschaftliche Grundlage, wieso doch vor relativ vielen Häusern dann doch Autos stehen. Das habe ich dann erst wieder, als ich in Deutschland zurück war, ein bisschen recherchiert. Es scheint so, als ob es mit Duldung der kurdischen Autonomieregierung auch durchaus einen Schwung Schmuggelgeschäft gibt und anscheinend ist es so, dass dort auch die Christen, die ja den Schutz der kurdischen Autonomieregierung genießen, von dieser angehalten werden, ja jetzt macht mal was in Gegenleistung. Also so ein bisschen mafiöse Verhältnisse gibt es dort, unter denen die Menschen zu leiden haben. Wenn man mit den Menschen in diesen Dörfern spricht, dann wollen eigentlich außer den Älteren kaum jemand da bleiben. Das sind auch wirklich bewegende Geschichten, die ich erlebt habe, die auch in dem Büchlein nachzulesen sind, dass ich dann herausgegeben habe bei Kirche in Not. Da gibt es zum Beispiel einen Vater von zwei behinderten Kindern. Diese beiden Kinder, die hatten einfach Polio. Das heißt, das, was man bei uns in Deutschland kleinen Kindern mit der Schluckimpfung gibt, dass sie das nicht bekommen. Aber dieses Polio war so stark, dass sie jetzt richtig schwer behindert sind. Und diese Kinder leben jetzt mit ihren Eltern in einem nordirakischen Dorf, auch mitten im Grünen. Aber es gibt dort keine Medikamente für sie. Das ist ein wirklich schauderhaftes Bild, was sich uns da geboten hat. Also der Junge der Familie, der ist mit einem Seil an sein Bett festgebunden gewesen. Sein Vater hat ihm ein Kissen an den Hintern genäht, damit er sich nicht wund sitzt. Und die Tochter lag im Bett. Beide haben sich gewunden vor Schmerzen. Also hier brauchen wir dringend auch medizinische Unterstützung. Das Ganze ist aber nicht so einfach, weil das ganze Gebiet noch sehr kriselt. Also im letzten Herbst zum Beispiel hat die Türkei einige Luftangriffe und auch Bodenangriffe gegen Kämpfer der PKK im Norden des Irak geflogen. Das war ganz nahe bei diesen christlichen Dörfern. Auch vom Iran her hören wir immer wieder, dass es Artillerieangriffe auf Stellungen der PKK gibt, auch dort in der Nähe von christlichen Dörfern. Man weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt mit dem Iran. Jetzt gibt es ja diese Diskussionen über das Atomprogramm wieder. Israel droht mit einem Militärschlag. Also die Christen leben dort noch lange nicht in Sicherheit. Dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Es gibt andererseits neben diesen neu angelegten Dörfern aber auch uralte christliche Städte im Norden des Iraks. Besonders beeindruckend fand ich Al-Kosh. Das ist eine uralte Bischofsstadt, die da gibt's in der Nähe ein Kloster, das bis ins 7., 8. Jahrhundert zurückgeht. Sie kennen vielleicht hier bei Radio Horeb die Sendung Annäherung an die Wüstenväter mit Dr. Stadtmüller in Standpunkt. Also wenn Sie diese Sendung fasziniert und was diese Wüstenväter so alles getrieben haben, dann können Sie sich auch mal an die Wüstenväter annähern, indem Sie nach Al-Kosh reisen. Das sind nämlich auch so eine Art Wüstenväter. Das sind Mönche, die einfach aus dem Berg geschlagenen Höhlen gelebt haben. Und diese Höhlen kann man heute noch besichtigen. Heute gibt es dort ein Kloster, ein richtiges, aus Stein erbautes Kloster neben diesen Höhlen, das auch noch bewohnt ist. Es gibt ein Kloster in den Ebenen in Al-Kosh. Und in Al-Kosh gibt es außerdem eine uralte Grabstätte des alttestamentlichen Propheten Nahum. Der ist tatsächlich also historisch nach der babylonischen Gefangenschaft nach Al-Kosh gekommen, hat dort gelebt und ist dort gestorben und ist dort in einem alten jüdischen Kulturzentrum beigesetzt, das nach der Gründung des Staates Israels verlassen wurde und heute kümmern sich die Christen um dieses Grab. Also lauter sehr beeindruckende Plätze.
Sie machen uns neugierig auf den Irak, Herr Stiefenhofer. Und jetzt mal ganz direkt die Frage, wie war das, als Sie einreisen wollten in das Land, war es problematisch und war auch die Vorbereitung Ihrer Reise von Ängsten geprägt, doch vielleicht auch angegriffen zu werden?
Naja, man hat natürlich immer ein bisschen Sorge, wenn man in ein in Anführungszeichen Krisengebiet fährt. Allerdings waren wir auf Einladung der Bischöfe dort unterwegs und es ist eigentlich alte Richtlinie von Kirche in Not, dass wir solche Reisen immer die Bischöfe vor Ort planen lassen und dass wir uns völlig in die Hand dieser Bischöfe geben. Es hat in der über 60-jährigen Geschichte von Kirche in Not, wo wir unzählige solcher Projektreisen auch in brandgefährliche Kriegsgebiete unternommen haben, noch kein einziges Mal den Fall gegeben, dass ein Mitarbeiter auch nur verletzt wurde. Das hat hat mich schon mal sehr getröstet am Anfang. Und als ich in den Irak dann eingereist bin, wir sind in Erbil gelandet, einer der Hauptstadt des Kurdengebietes, dann war ich doch sehr überrascht, wie sicher es dort in der Region ist. Die Kurden haben also die Sicherheitslage schon sehr gut unter Kontrolle. Es ist auch so, dass es gar nicht so schwer ist, in den Irak zu kommen. Also von Frankfurt aus fliegt die Lufthansa mindestens einmal die Woche direkt nach Erbil. Also sie müssen nicht mal umsteigen. Genau dasselbe von Wien aus. Also auch Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie es denn Lust haben und es Sie treibt, können Sie einfach in ein Flugzeug setzen und nach Erbil reisen. Sie brauchen nicht mal ein Visum. Sie bekommen von der kirdischen Autonomieregierung einfach einen Stempel in den Pass. Das ist auch sehr ungewöhnlich, weil eigentlich müssten Sie bei der irakischen Zentralregierung in Bagdad ein Visum beantragen. Und das zeigt natürlich auch, wie stark abgespalten dieser Norden schon ist. Und in Erbil selber, also wundern Sie sich nicht, Sie können da nicht billig wohnen. Also die Hotelpreise in Erbil sind astronomisch. Also Sie zahlen da gut mal 120 Euro pro Nacht. Das liegt hauptsächlich daran, weil das natürlich eine sehr sichere Wirtschaftsmetropole ist und die ganzen Geschäftsreisenden dort absteigen. Aber wenn Sie aus Erbil hinauskommen, das allerdings würde ich Ihnen nur raten mit Einheimischen. Dort ist es dann natürlich sehr einfach zu reisen. Also wir sind hauptsächlich in Pickups unterwegs gewesen und das Gefährlichste, was wir auf unserer ganzen Reise durch den Nordirak eigentlich mitgemacht haben, war der Fahrstil der irakischen Chauffeure, die wir da dabei hatten. Also es ist wirklich, darüber habe ich in dem Büchlein auch ein Kapitel geschrieben, man kann aus dem Fahrstil der Iraker fast eine Allegorie des Landes machen, weil alle versuchen sich gegenseitig zu überholen, teilweise zu viert nebeneinander auf einer engen Landstraße. Der Gegenverkehr wird dann nur hupend zum Verlassen der Fahrbahn aufgefordert. Wir hatten sogar mal den Fall, dass ein Bischof ein Auto gestoppt hat, weil es als Geisterfahrer unterwegs war. Da waren ein paar junge Leute drin und die hat der Bischof dann gefragt, was macht ihr denn da? Ihr seid Geisterfahrer, ihr seid auf der falschen Straßenbahn. Und die sagen, ja, das ist Demokratie, wir gegen alle. Also insofern kann man so ein, eine kleine Allegorie auf die Situation im Irak machen. Am meisten Angst hatte ich allerdings bei einem Bischof im Auto. Das war Bischof Rabban Al-Kass von Ahmadiyya. Das ist ein wirklicher Haudegen, kann man sagen. Der ist noch zu Zeiten Saddam Husseins mit den kurdischen Kämpfern durch das kurdische Bergland gewandert, hat uns erzählt, ja, sie hatten ihn halt gebeten, obwohl es Muslime waren, dass er bitte ihre Toten begraben soll, die ja dauernd von irgendwelchen Kampfhandlungen her, ja, viele wurden getötet. Und er ist einfach mit denen mitgereist. Sein Bischof, er war damals noch Pfarrer, hat ihm das eigentlich verboten, er hat es dann trotzdem gemacht. Also auf der einen Seite ein sehr zupackender Mensch und auch einer, dem seine Gläubigen sehr am Herzen liegen. Er ist wirklich dauernd unterwegs von Dorf zu Dorf, um Messen zu feiern, seinen Gläubigen Mut zuzusprechen. Aber oh mein Gott, was für ein Fahrer. Also wenn Sie mal durch kurdische Bergstraßen fahren wollen, die sind nicht viel breiter als Allgäuer Bergstraßen. Und außerdem fahren dort lauter alte, verrostete LKWs in Reihe, die Güter in die Türkei transportieren wollen. Und dann fahren Sie mit diesem Bischof, der in seinem Geländewagen ständig 140 fährt, eigentlich dauernd nur auf der linken Seite, dauernd nur um Haaresbreite dem Gegenverkehr ausweicht, dabei aber noch SMS in sein Handy tippt und sich munter mit dem Länderbeauftragten von Kirche in Not auf dem Rücksitz unterhält, dann wissen Sie, was es heißt, beten zu lernen. Und ich war da wirklich heilfroh auszusteigen, aber ansonsten ein zupackender, ehrlicher Mann. Aber also das war das Gefährlichste, was ich erlebt habe. Ansonsten die Straßensperren mit den Kalaschnikows, an die gewöhnt man sich schnell. Da ist man dann irgendwann auch froh drüber, weil man weiß, dass die für eine gewisse Sicherheit sorgen.
Und wenn die Bischöfe so gerne anpacken und auch anpackende Menschen sind, so wie Sie uns das jetzt sehr bildlich geschildert haben, Herr Stiefenhofer, anpackende Menschen sind auch wir hier in Deutschland. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Herzen angeregt werden, die sagen, ich möchte gerne helfen im Irak. Doch wie gestaltet sich das? Auch sicherlich Kirche in Not hilft den Menschen dort. Doch kommt die Hilfe wirklich an? Kann Hilfe im Irak schon geboten werden, die ankommt? Oder hält die Regierung auch einiges zurück?
Nein, also da können wir wirklich sagen, der Irak ist eines der Länder, wo Hilfe wirklich Sinn macht. Darum sind wir ja auch dorthin gefahren, um uns das anzuschauen, damit das nicht in irgendwelche finstere Kanäle fließt, damit das wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird. Zunächst einmal
konkret die Hilfskirche in Not.
Ja, genau. Mhm. Also wie Sie helfen können. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie sich informieren. Dafür hält Kirche in Not viel Infomaterial bereit, zum Beispiel eben das Buch mit dem Titel Der Irak-Christen im Land der Propheten. Das können Sie sich kostenlos bei Kirche in Not bestellen. Dort finden Sie dann auch alle Informationen, wie Sie spenden können. Sie finden außerdem ein spezielles Gebet für die Kirche im Irak. Das ist mir auch sehr wichtig. Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Dieses Gebet wurde mir von dem Priester Seminaristen Hans, von dem ich vorhin gesprochen habe, der nach Hans Urs von Balthasar benannt wurde, von dem wurde es mir geschickt und er hat mich gebeten, bitte André, sorg doch dafür, dass dieses Gebet in allen Christen, in allen Kirchen in Deutschland ausgelegt wird, damit die Menschen für uns im Irak beten. Und das ist wirklich das Erste, was Sie tun können, für den Irak beten. Sie können sich dieses Gebet für den Irak auch bei Kirche in Not bestellen. Es ist auch in diesem Buch enthalten und ich fand es sehr beeindruckend. Und bevor ich Ihnen noch erzählen möchte, wie konkret Sie finanziell helfen können und was Kirche in Not dort vor Ort macht, möchte ich dieses Gebet einfach mal kurz mit Ihnen sprechen und Ihnen danach so meine Gedanken auch dazu mitteilen, denn es hat mich ziemlich bewegt. Es ist wie gesagt von Hans, dem Priesterseminaristen, der seine Berufung mitten im irakischen Bürgerkrieg gefunden hat. Beten wir gemeinsam mit ihm und allen irakischen Christen. O Herr Jesus, gib mir die Kraft, mit deiner Mutter Maria an deinem Kreuz zu stehen. Ich weiß, Herr, wie schwer es für dich ist, an deinem Kreuz alleine zu sein. Hilf mir, bei dir zu bleiben und bei denen, die dich lieben. Ich weiß, Herr, wenn du uns an deinem Kreuz stehen siehst, wird es leicht für dich, aufzuerstehen und uns das volle Leben mit dir zu schenken. Unser Schicksal ist es, mit dir aufzuerstehen und nicht am Kreuz festgenagelt zu bleiben. Unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe für dich, o Herr, möge das Kreuz in die Auferstehung verwandeln. Amen. Ja, also was mich an diesem Gedicht so oder diesem Gebet so berührt hat, ist die Situation, aus der Hans es geschrieben hat. Er sieht sich mit Maria zusammen unter dem Kreuz Jesu stehen und sieht damit sich selber auch ans Kreuz genagelt, sein eigenes Volk. Und er sagt, ich bin Priester, ich muss hier bleiben, ich muss bei den Menschen bleiben. Es geht nicht, dass ich jetzt einfach abhaue, in Anführungszeichen, wie die Jünger, sondern und einfach auf die Auferstehung warte irgendwo und heule in meinem Haus. Nein, ich bleibe bei Gott. Ich bleibe beim Herrn, der ja als Gekreuzigter auch mit seiner Kirche im Irak bleibt. Und damit komme ich gleich dazu, wie Sie den Menschen im Irak helfen können. Es sind noch viele geblieben. Es sind vor allem viele Priester und junge Priesterseminaristen geblieben. Und diese Priesterseminaristen, die können nur ausgebildet werden, die können nur gut ausgebildet werden, wenn dazu die finanziellen Mittel bestehen. Kirche in Not hat das Priesterseminar in Erbil mitfinanziert. Dieses Priesterseminar musste aus Bagdad verlegt werden, weil in Bagdad einfach die Gefahr zu groß war. Es gab Bombenanschläge, der Regens wurde sogar entführt. Nun ist es in Erbil auch wieder aufgebaut worden mit unserer Hilfe. Wir finanzieren Bücher für dieses Priesterseminar. Und was auch ganz wichtig ist, diese Priester, wenn die 3-4 Jahre im Irak gedient haben, die sind innerlich natürlich auch normale Menschen, die können auch ausgebrannt sein. Wir sorgen dafür, dass sie auch mal Urlaub machen können, dass sie in andere Länder Exerzitien machen können, im Libanon zum Beispiel. Davon abgesehen, was wir noch tun, natürlich Flüchtlingshilfe. Ich habe von den Dörfern berichtet, die im Nirgendwo hingepflanzt sind. Diese Menschen brauchen zunächst oftmals eine Kirche bei sich zu Ort, also einen Zufluchtsort, an den sie sich hinfliehen können. Eine Kirche ist nicht einfach nur ein Gebetsraum, sondern ist auch ein Versammlungsort. Da sind immer Versammlungsräume mit dabei, wo die Menschen miteinander reden können, wo sie sich austauschen können, wo sie Pläne für die Zukunft schmieden können. Dann ganz wichtig, Verkehrsmittel. Wir finanzieren sowohl den Bischöfen ihre Autos, ihre Geländewagen, selbst wenn sie manchmal einen etwas abenteuerlichen Fahrstil an den Tag legen. Wir vertrauen ihnen, dass sie die Autos nicht zu Schrott fahren, tun sie auch nicht. Und außerdem schaffen wir Busse an, Verkehrsmittel, damit die Kinder in die Schule kommen können. Wir machen Flüchtlingshilfe, das heißt Familien, die wirklich überhaupt nichts zum Leben haben, die kriegen von uns eine kleine Unterstützung. Wir helfen, dass die Kirchen renoviert werden. Und wir helfen, dass Katechesenzentren gebaut werden. Denn man mag jetzt vielleicht einwenden, die Leute brauchen zunächst mal was zu essen und zunächst mal was zu trinken. Naja, schon, aber das kriegen sie im Notfall schon irgendwo her. Aber woher kriegen sie die Hoffnung, die ihnen die Möglichkeit gibt, im Land zu bleiben? Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Sendung von Kirche in Not. Wir wollen den Menschen die Hoffnung geben, dass es möglich ist, dass sie in ihrem Land bleiben oder selbst wenn sie fliehen müssen, dass sie doch eine unverlierbare Hoffnung haben, dass es ihnen immer möglich ist, bei Christus zu bleiben, dass sie nicht am Kreuz festgenagelt bleiben, sondern dass sie mit ihm auferstehen können.
Kicheno, es ist wichtig, den Menschen im Irak geistliche Hilfen zu geben, das Martyrium auch tragen zu können. 2/3 aller Christen sind geflohen, leben in europäisch-westlichen Ländern. Im Land geblieben sind etwa 300.000 Christen. Herr Stiefenhofer, wie wirkt sich denn jetzt eigentlich die Lage von Syrien auf den Irak aus? Kommt da eine neue Angstwelle auf das irakische Volk und vor allen Dingen auch die Christen?
Ja, also die Christen blicken mit großer Sorge nach Syrien. Als ich im vergangenen Mai in den Irak gereist bin, war der Bürgerkrieg in Syrien noch nicht ausgebrochen. Man hat allerdings gesehen, dass die Revolutionen überall in der arabischen Welt ausgebrochen sind. Damals war auch die Revolution in Ägypten, in Tunesien, in Libyen noch relativ heiß. Das heißt, es war dort noch nicht dazu gekommen, dass die Machthaber zurückgetreten sind. Schon damals haben alle Christen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, du meine Güte, passen wir mal auf, dass aus diesem arabischen Frühling kein arabischer Herbst wird. Also sie haben sich sehr gefürchtet, dass in anderen Ländern dasselbe passieren könnte wie im Irak. Denn im Irak gab es eben keine Demokratie, nachdem Saddam Hussein und sein autoritäres Regime gestürzt wurde, sondern es gab einfach nur einen Bürgerkrieg, eine Anarchie, die so langsam durch eine staatliche Ordnung abgelöst wurde, die man aber auch nicht als demokratisch bezeichnen kann. Und innerhalb dieses Bürgerkrieges waren halt die Christen die Hauptleidtragenden. 1,2 Millionen waren es, 300.000 sind es jetzt, viele vertrieben, viele ermordet. Dieses Schicksal hatte man eben auch befürchtet für die anderen arabischen Länder. Wir sehen, dass es in vielen Ländern des arabischen Frühlings sich unterschiedlich entwickelt hat. In Syrien allerdings, Syrien ist ein Land, das mit die größten Flüchtlingsströme aus dem Irak aufgenommen hat, das in den letzten Jahren wirklich enorme Lasten zu tragen hatte, wie im Übrigen auch Jordanien, von dem man momentan sehr wenig hört. Auch dort sind noch sehr viele Flüchtlinge und belasten die dortige Volkswirtschaft und Bevölkerung enorm. Zum einen muss man sagen, die Syrer haben die Iraker aufgenommen. Wer hat das sonst noch getan? Wir im Westen haben sie nicht aufgenommen. Die Syrer haben gesagt, das sind unsere arabischen Brüder. Die müssen wir aufnehmen. Egal ob Christen oder Muslime. Natürlich ist das Regime von Assad nicht zu tragen. Wie er mit den Zivilisten umgeht, ist unmöglich. Man kann nicht auf Zivilisten schießen. Aber wir hätten uns doch gewünscht, dass es eine Transformation gegeben hätte. Das heißt, dass durch Reformen und eine langsame Umbildung Assad seine Macht abgegeben hätte. Leider war er dazu nicht bereit und darum gibt es nun diese Revolutionen. Und wir befürchten, dass sollte das Regime Assad stürzen und es sieht so aus, als ob es auf kurz oder lang dazu kommt, dass es ein noch lange Zeit sehr unruhiges Syrien übrig bleiben wird. Und das hat für den Irak vor allem die Folge, dass seine Westgrenze, die direkt an Syrien grenzt, wieder eine sehr unruhige wird. Wir haben von vielen Leuten gehört, dass es oft syrische Truppen waren, die in dieser Region das Schlimmste verhindert haben. Es kann gut sein, dass wenn das Regime in Syrien fällt und auch in Syrien eine Zeit der Anarchie kommt, dass der Irak auch die Kontrolle über seine Westgebiete verliert. Ähnliche Sorgen machen wir uns im Iran. Wir wissen nicht, was geschieht. Also wir sind sehr skeptisch, was einen israelischen Militärschlag angeht. So sehr wir natürlich die Sorgen Israels verstehen und das Recht auf Selbstverteidigung für Israel natürlich gegeben ist. Aber aus Sicht der Christen im Irak, gerade in Kurdistan, muss man sagen, sie haben sich eben etwas aufgebaut in Kurdistan. In Erbil, es gibt eben ein neues Priesterseminar, es gibt ein philosophisches Seminar. Der Bischof hat Kindergärten und Schulen gebaut, er möchte eine Universität errichten. Die Stadt boomt und lebt. Und was passiert, wenn die iranische Grenze nun auch zu einer Kriegsgrenze wird? Wenn die Kurden ihr Autonomiegebiet nicht mehr halten können? Wenn es dort wieder zu einem Bürgerkrieg kommt? Diese Sorgen treiben die irakischen Menschen um, nicht nur die Christen. Also ich denke, der gesamte Irak hat unser Gebet verdient und wir sind sehr am Hoffen, dass diese Region nicht auseinanderbricht. Denn das würde für viele Jahre und Jahrzehnte für große Unruhe sorgen. Also wir hoffen, dass sich in jedem Land dort bald eine Einheit findet und natürlich bestenfalls ein demokratischer Rechtsstaat sich einrichtet. Im Irak sind wir langsam auf dem Weg dorthin. Es kann aber genauso gut schiefgehen und dafür beten wir, dass es nicht schiefgeht.
und Hoffnung, das zeichnet auch uns Christen aus. Und ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch einmal auch von Ihnen Geschichten hören, die Sie beeindruckt haben von Christen, die die Schwere, was über das Land bisher gekommen ist, über den Irak, wie sie das getragen haben, besonders im Hinblick auch auf ihren Glauben.
Also der Glauben hat eigentlich alle Christen, denen ich begegnet bin, überhaupt erst dadurch getragen. In vielen Dörfern, in vielen Häusern haben wir an den Wänden Bilder gesehen von Lieben, die sie verloren haben. Viele haben schon Kinder und Verwandte im Krieg zwischen dem Irak und dem Iran in den 80er Jahren verloren, dann in den Irakkriegen, die Amerikaner geführt haben und jetzt dann eben auch noch in dem Bürgerkrieg nach dem Fall Saddam Husseins. Es sind leidgeprüfte Menschen, die davon natürlich auch gezeichnet sind. Aber ich denke, das Beste, was sie beschreibt, ist, dass sie hart geworden sind, aber nicht verbittert. Natürlich geht so etwas nicht spurlos an einem vorüber. Und natürlich geht einem ein Lächeln weniger leicht über die Lippen. Aber im tiefen Inneren, das merkt man, haben sie die Hoffnung und ihr Gottvertrauen nicht verloren. Sie stehen mit Maria bei Jesus am Kreuz und sie harren dort aus. Egal, wo wir hingekommen sind, ob an den Klöstern, ob am Grab des Propheten Nahum, ob an einer alten Höhle, in der der heilige Apostel Thomas gelebt haben soll, überall haben wir Menschen gesehen, die dort den Rosenkranz in der Hand gehalten haben und gebetet haben, die dort Kerzen aufgestellt haben, die diese Orte aufgesucht haben. Es gibt im Irak keine leeren Kirchen wie in Deutschland. Es gibt im Irak auch keine Martal oder kein Wegkreuz, an dem nicht mindestens 2-3 Mal am Tag Frauen vorbeikommen, einen Rosenkranz beten und die Kerze aufstellen. Und wenn man das sieht, fragt man sich, gut, die Menschen sind arm, sie haben ein furchtbares Schicksal, aber in gewisser Weise sind sie doch reicher als wir hier in Deutschland, denn sie haben einen Glauben und eine Hoffnung, die ihnen niemand nehmen kann und die sie auch lebendig pflegen.
Ich bedanke mich ganz sehr, Herr Stiefenhofer, dass Sie Ihre Eindrücke aus dem Irak mit uns geteilt haben. Sie haben alles niedergeschrieben, was Sie erlebt haben in dem Buch Der Irak, Christen im Land der Propheten. Eine große Kleinschrift, würde ich mal sagen.
Ein kleines Buch, ja, 80 Seiten lang.
Genau, das angefordert werden kann bei Kirche in Not. Die verschiedenen Adressen dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, die gibt Ihnen wie immer gerne der Radio Horeb Hörerservice. Kirche in Not ist auch wie Radio Horeb, Herr Stiefenhofer, ein spendenfinanziertes Unternehmen. Das heißt, das Buch ist erstmal kostenlos, wird gegen eine Spende abgegeben.
Also ich glaube, wenn Sie das Buch gelesen haben, dann spenden Sie gerne was und beten auch gerne für die Christen im Irak. Da bin ich wirklich ganz überzeugt.
Und in diesem Buch ist auch das Gebet zu finden des Seminaristen.
Richtig, das kann auch noch zusätzlich auf einem Gebetszettel bestellt werden. Wenn Sie es zum Beispiel bei sich in der Kirche auslegen wollen, haben wir dann einen kleinen Gebetszettel gemacht.
Und der Hörerservice von Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, der hat die Rufnummer 08323 96 die 75 und 110. Ich sage nochmal die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Kirche in Not, wenn Sie sich auch das Buch bestellen möchten, Der Irak, Christen im Land der Propheten von André Stiefenhofer. Fordern Sie es an, die Rufnummer Radio Horeb Hörerservice, wo Sie die Telefonnummer und die Kontakt von Kirche in Not bekommen. Die 08323, das ist die Vorwahl von Emenstadt, 9675. 110. Ja, und wenn Sie im Internet zu Hause gehen, surfen Sie doch einfach nach Kirche in Not und dann kommen Sie auch auf die geforderten Informationen. Die Sendung wurde aufgezeichnet. Sie kann wie immer von unserer Homepage heruntergeladen werden, www.horeb.org. Oder vielleicht möchten Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen, auch im Innenstadt beim Radio Horeb CD-Dienst 08323 9675. 120. Nun bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Stiefenhofer, dass Sie hier in München unser Studiogast waren. Alles Gute weiterhin für Ihren Dienst bei Kirche in Not und besonders für all das Bemühen des Hilfswerkes um unsere Mitchristen, gerade auch in verfolgten und bedrängten Ländern.
Ja, gerne. Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für unser Zusammensein jetzt und vereinigen wir uns im Gebet für unsere verfolgten Mitchristen, besonders jetzt auch für die Christen im Irak.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.